Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch nachdenken darf über ein Thema zum Geist und seinem Wirken. Und das Unterthema heißt Sprachengebet und Auslegung. Und ich möchte zur Grundlage dieser Predigt die gesamten drei Kapitel des Korintherbriefs legen, in denen Paulus sehr, sehr ausführlich über Geistesgaben und über das Sprachengebet und Auslegung spricht. Und damit nicht nur ich vorlese und es für euch auch angenehm ist zum Zuhören, habe ich mir Unterstützung gesucht aus dem Marburger Bibelseminar und zwei junge Frauen gebeten, ob sie diese Stellen mit mir abwechselnd lesen möchten. Wer eine Bibel dabei hat, kann die bitte aufschlagen. 1. Korinther 12. Brüder und Schwestern, ich komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt und sage euch, was ihr darüber wissen müsst. Ihr erinnert euch, als ihr noch Ungläubige wart, seid ihr vor den stummen Götzen in Ekstase geraten. Darum muss ich euch vor allem eines sagen. Wenn Gottes Geist von einem Menschen Besitz ergriffen hat, kann dieser nicht sagen, Jesus ist verflucht. Umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie, er, der alles in allen wirkt. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen. Andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden soll. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun, andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden, anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. So wie er es will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden.
Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teil an diesem Leib. So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Da gibt es erstens die Apostel, zweitens die, die prophetische Weisungen erteilen, drittens die, die zum Lehren befähigt sind. Dann kommen die, die Wunder tun oder heilen können, die Dienste oder Leitungsaufgaben übernehmen oder in unbekannten Sprachen reden. Nicht alle sind Apostel, nicht alle erteilen prophetische Weisungen, nicht alle sind zum Lehren befähigt. Nicht alle können Wunder tun, nicht alle Kranke heilen, nicht alle in unbekannten Sprachen reden, nicht alle diese Sprachen deuten. Bemüht euch aber um die höheren Geistesgaben.
Ich zeige euch jetzt etwas, das noch weit wichtiger ist als alle diese Fähigkeiten. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebung habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnisse besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf. Das Reden in Sprachen des Geistes verstummt. Auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. Denn unser Erkennen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe.
Bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird. Von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetische Weisungen zu verkünden. Wenn du in unbekannten Sprachen redest, sprichst du nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht dich. Durch die Wirkung des Geistes redest du geheimnisvolle Worte. Wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Wenn jemand in unbekannten Sprachen spricht, hat niemand sonst etwas davon. Wer prophetische Weisungen gibt, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen des Geistes reden könntet. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle könntet prophetische Weisungen verkünden. Das hat mehr Gewicht, als in unbekannten Sprachen zu reden. Außer es gibt jemand gleich die Deutung dazu, damit die Gemeinde etwas davon hat. Was nützt es euch, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in unbekannten Sprachen rede? Ihr habt nur etwas davon, wenn ich euch göttliche Wahrheiten enthülle oder Erkenntnisse bringe oder Weisungen von Gott oder Lehren weitergebe. Denkt an die Musikinstrumente, an die Flöte oder die Harfe. Wenn sich die einzelnen Töne nicht deutlich unterscheiden, ist keine Melodie zu erkennen. Und wenn die Trompete kein klares Signal gibt, wird keiner zu den Waffen greifen. Bei euch ist es genauso. Wenn ihr mit eurer Stimme undeutliche Laute von euch gebt, kann niemand verstehen, was ihr sagt. Ihr sprecht dann in den Wind. Oder denkt an die vielen Sprachen in der Welt. Jedes Volk hat seine eigene. Wenn ich nun die Sprache eines anderen Menschen nicht kenne, kann er sich nicht mit mir verständigen. Und mir geht es genauso mit ihm.
Das gilt auch für euch. Wenn ihr schon so großen Wert auf die Gaben des Geistes legt, dann bemüht euch um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. An solchen Gaben sollt ihr reich werden. Wer also in unbekannten Sprachen spricht, soll um die Gabe bitten, das Gesprochene auch deuten zu können. Wenn ich in solchen Sprachen rede, betet der Geist, der von mir Besitz ergriffen hat. Aber mein Verstand ist untätig und niemand hat etwas davon. Was folgt daraus? Ich will beides tun. Mit dem Geist beten und mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist singen und auch mit dem Verstand. Wenn du Gott nur in der Sprache des Geistes rühmst, wie können dann andere, die diese Sprache nicht verstehen, auf dein Gebet mit Amen antworten? Sie wissen ja gar nicht, was du gesagt hast. Die anderen werden nicht in ihrem Glauben gefördert, auch wenn du ein noch so schönes Gebet sprichst. Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Sprachen des Geistes rede. Aber in der Gemeindeversammlung spreche ich lieber 5 verständliche Sätze, um die anderen im Glauben zu unterweisen, als 10.000 Wörter, die niemand versteht. Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder dem Verstand nach. In der Schlechtigkeit sollt ihr wie kleine Kinder sein, aber im Denken müsst ihr erwachsen sein. Im Buch des Gesetzes heißt es: Ich werde zu diesem Volk in unbekannten Sprachen reden und in fremden Worten, sagt der Herr. Aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in Sprachen des Geistes ist also gar nicht für den Glaubenden bestimmt, sondern für die Ungläubigen. Es ist ein Zeichen des Gerichts über ihren Unglauben. Bei den prophetischen Botschaften ist es umgekehrt. Sie sind nicht für die Ungläubigen bestimmt, sondern für die Glaubenden oder für die, die zum Glauben kommen sollen. Stellt euch vor, die ganze Gemeinde versammelt sich und alle fangen an, in unbekannten Sprachen zu reden. Wenn nun Neulinge oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch bestimmt für verrückt erklären. Nehmt dagegen an, ihr alle verkündigt prophetische Weisungen. Wenn dann ein Neuling, der noch nicht glaubt, hereinkommt, wird ihn alles, was er hört, von seiner Schuld überzeugen. Er wird sich von allen zur Rechenschaft gezogen sehen. Seine geheimen Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, wird Gott anbeten und bekennen. Wahrhaftig, Gott ist mitten unter euch.
Was folgt daraus für euch, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zum Gottesdienst zusammenkommt, kann jeder und jede etwas dazu beitragen. Ein Lied vorsingen oder eine Lehre vortragen oder eine Offenbarung weitergeben oder in unbekannten Sprachen reden oder die Deutung dazu geben. Aber alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. In unbekannten Sprachen sollen zwei oder höchstens drei sprechen, aber der Reihe nach. Und jemand soll die Deutung geben. Wenn niemand da ist, der es deuten kann, sollen die Betreffenden schweigen. Sie sollen dann für sich zu Hause reden, wo nur sie selbst und Gott es hören. Auch von denen, die prophetische Weisung verkünden können, sollen nur zwei oder drei sprechen. Die anderen, die diese Fähigkeit haben, sollen das Gesagte beurteilen. Vielleicht erhält von diesen anderen, die dabei sitzen, jemand eine Botschaft, während gerade einer spricht. Dann soll der Erste aufhören. Ihr könnt auch alle der Reihe nach sprechen. Dann werden alle etwas lernen und alle werden ermutigt werden. Die prophetisch Begabten werden von ihren Eingebungen nicht überwältigt, sondern haben es selbst in der Hand, wann und wie sie sie weitergeben. Gott liebt doch nicht die Unordnung, sondern er schafft Frieden.
Herzlichen Dank. Das war eine lange Textlesung, aber es war mir sehr, sehr wichtig, die Bibel, die Grundlage dessen, was ich glaube, zu Wort kommen zu lassen. Und ich möchte einige von den Punkten nochmal unterstreichen und betonen. Das Sprachengebet ist eine Geistesgabe. Ebenso die Auslegung dieses Sprachengebetes. Beides sind Geschenke Gottes. Und das sind Erfahrungen im Heiligen Geist, ein Einbruch des Außergewöhnlichen in unsere normale, in unsere irdische Welt. Geistesgaben stehen immer im Zusammenhang mit der Wiedergeburt. Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben und gesagt haben, du bist der Herr meines Lebens, erhalten von Gott Gaben, die außergewöhnlich sind und sie dazu befähigen, die Gemeinde aufzubauen. Jeder und jede, die Jesus Christus als Herrn angenommen hat, hat mindestens eine Geistesgabe bekommen, manchmal mehrere, und ganz häufig wissen, dass die Menschen nicht, weil sie darüber weder Informationen bekommen haben oder sehr viele widersprüchliche und manchmal auch abschreckende Erfahrungen gemacht haben. Eine Geistesgabe ist ein Geschenk. Das ist nicht etwas, was sich ein Christ verdienen kann, wenn er jahrelang treu und tapfer war, sondern das bekommt er oder sie von Gott geschenkt. Welche Gaben gibt es denn? Wir haben eine ganze Liste gehört, eine ganze Reihe im 1. Korinther 12. Es gibt auch in Römer 12, in Epheser 4 und im 1. Petrus unterschiedliche Listen mit einer ganzen Variation von Gaben. Prophetische Rede war da genannt, Dienst, Lehre, Ermahnung, Geben, Leitung, Barmherzigkeit, Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung, Wunderwirkung, Unterscheidung der Geister, Zungenrede, Auslegung von Sprachen, Apostel, Helfer, Evangelisten, Hirten und so weiter. Interessanterweise scheinen da manchmal die Grenzen zu verschwimmen und wir sind uns nicht sicher, was davon ist die natürliche Begabung und was ist vom Geist Gottes geschenkt. Und ehrlich gesagt bin ich auch nicht in der Lage, da zu sagen, das sind die Kriterien und das sind die Merkmale, denn ich glaube, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen und Gott die Fähigkeiten, die er in uns gelegt hat, egal zu welchem Zeitpunkt, ausbauen, dann ist es das Schönste, was einem Menschen passieren kann und seiner Umgebung auch. Ich erinnere mich gern an den Kebab-Verkäufer im Schwarzwald, in dem wir gewohnt haben. Der hat den leckersten Kebab gemacht der Stadt und es war der freundlichste Mensch überhaupt. Und irgendwann hat mein Mann gesagt, ich frage den mal, und hat gesagt, bist du gläubig? Und dann hat er gestrahlt und hat gesagt, merkst du nicht an allem, was ich tue, dass Christus in meinem Herzen wohnt? Und ich dachte, ja, an allem. An dem leckeren Kebab, an der Art, mit Menschen umzugehen. Und das war seine Ausdrucksform, das, was Gott ihm geschenkt hat, anderen weiterzugeben. Die Geistesgaben und die Gaben kommen alle ursprünglich von Gott. Gott ist der Ursprung aller Schöpfung, er ist der Kreative, er ist derjenige, der austeilt und der ganz unterschiedlich begabt. Ein Kriterium, an dem sich alle Geistesgaben und alle Gaben messen lassen müssen, ist das Bekenntnis zu Jesus, dem Herrn. In der Gemeinde in Korinth, da waren in Ekstase redende Zungenredner hochgeschätzt. Und Paulus erinnert sie daran, dass sie manches von den Phänomenen, die sich in ihrem Gottesdienst zeigten, auch schon vorher hatten. Und dass in vielen Religionen Ekstase und ekstatische Fähigkeiten und auch die Zungenrede vorkommen. Aber der Unterschied derjenige ist, dass sie Jesus als ihren Herrn bekennen. Die Qualität der Geistesgaben hängt für Paulus und ich glaube für uns auch nicht davon ab, wie spektakulär die sind, wie außergewöhnlich und je ungewöhnlicher und unkonventioneller, desto heiliger, nein, sondern je mehr Jesus dadurch verherrlicht wird und je mehr anderen gedient wird, umso mehr ist diese Gabe zu schätzen. Das Wirken des Geistes und die Verwerfung Jesus als Herrn, das schließt sich gegenseitig aus. Beim Umgang mit Geistesgaben geht es um eine Christusliebende Haltung. Und sie sind gedacht für alle. Bei der Lesung ist euch vielleicht aufgefallen, da kam immer zum Nutzen aller. Alle, alle, alle. Jawohl. Alle bekommen Begabungen und wir brauchen die auch alle. Wir brauchen die Gaben jedes Einzelnen und jeder Einzelnen. Und deshalb finde ich das so gut, dass wir diese Reihe machen, weil ich glaube, wir müssen uns sehr viel mehr Gedanken machen, wer ist mit welcher Gabe begabt und wie kann er oder sie die einbringen und wie können wir einen Rahmen schaffen, dass alle ihre Gaben zum Nutzen aller einbringen können. Die Gabe steht nicht im Vordergrund, auch nicht der Begabte, sondern der Dienst, der mit der Gabe getan werden kann. Und alle Gaben sind gleich hoch, gleichwertig und gleich wertvoll. Sie haben unterschiedliche Wirkung. Und Paulus sagt, es können nicht alle alles haben und es können nicht alle die gleiche Aufgabe erfüllen. Das wäre so gut und manchmal wünschte ich mir, ich könnte alles, dann bräuchte ich die anderen nicht. Aber wir sind ein Leib und wir brauchen uns gegenseitig. Und nach meinem Verständnis bekommen auch nicht alle die Sprachenrede und sie ist auch kein Zeichen dafür, ob jemand mit dem Heiligen Geist Gottes erfüllt wird. Das ist eine Gabe unter anderen Gaben und sie ist eine Gabe, von der Paulus sagt, wünscht ihr euch. Das ist keine peinliche Gabe oder keine minderwertige Gabe, wünscht sie euch, aber er sagt, nicht alle können das. Und ich finde, das nimmt sehr viel Druck aus dem Leben eines Christen, der Jesus nachfolgen will, dass er nicht genauso sein muss wie alle anderen. Der Friedrich Lang schreibt in seiner Auslegung der Korintherbriefe, Teil des Leibes, so sinngemäß, also nicht ganz wörtlich, Teil des Leibes Christi zu sein, unterscheidet sich vom Individualismus, weil der Einzelne verantwortlich in eine größere Gemeinschaft einbezogen ist. Also, wir gehören zusammen, aber der Leib Christi unterscheidet sich vom Kollektivismus, weil jeder Einzelne gerade mit seiner besonderen Gabe als Person ernst genommen wird. Und ich finde das so eine gute Nachricht. Wir sind individuell, wir sind ganz unterschiedlich und wir gehören alle zusammen. Der Paulus führt dieses Leibbild noch ganz ausführlich aus und ich glaube, das ist was, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Wir verschwimmen nicht alle irgendwie unsichtbar in eine Gemeinde und dann sehen wir gleich aus und ziehen das Gleiche an und wir predigen alle gleich und wir beten alle gleich. Nein, wir sind besonders, aber wir gehören zu diesem Leib. Und die Liebe, darauf lief diese Lesung hinaus, ist das Zentrum. Die Liebe ist der Unterschied und die Liebe ist die Kraft, die uns die Gaben gebrauchen lässt. Alle Geistesgaben werden am Bekenntnis zu Jesus und an der Liebe gemessen. Die Gemeinde ist der Segensbereich, der durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu eröffnet ist. Und sie ist der Herrschaftsbereich des erhöhten und durch den Geist wirksamen Christus. Alle Glaubenden sind in diesen Leib eingegliedert. Und durch das Abendmahl, was wir nachher auch feiern, werden wir immer wieder neu gefestigt und gestärkt. Wie lange gibt es denn die Geistesgaben? In manchen Gemeinden scheint es so, dass die spektakulären Geistesgaben irgendwann aufgehört haben, also diese zeichenhaften. Und sie sagen, das ist doch ganz deutlich, in 1. Korinther 13, wenn das Vollkommene kommt, dann hören alle diese Gaben, die irgendwie zur Erkenntnis dienen, dann hören die auf. Die gibt's nicht mehr. Wir brauchen sie nicht mehr. Wir haben das Wort Gottes, darin ist alles offenbart und das Vollkommene ist schon da. Alles andere ist Irrlehre oder Firlefanz. Aber ich glaube, das Vollkommene wird dann kommen, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und so weit ist keiner von uns. Wir brauchen die Gaben noch. Wir sind noch nicht im Himmel. Manchmal fühlt es sich so an, aber ganz häufig werden wir wieder zurückgeholt in die Realität. Und es ist noch ganz deutlich, dass wir noch sehr unvollkommen sind und noch unvollkommen sind, bleiben werden. Und wir immer wieder eine neue Auslegung des schon gegebenen Wortes brauchen, ein aktuelles Wort in unsere jetzige Situation, eine Offenbarung, nicht eine zusätzliche Offenbarung, sondern eine gute neue Einsicht für uns selbst, für unsere Gemeinde, für unser Land, für die Welt. Ja, die Geistesgaben sind nicht verschwunden, Sie sind da und auch das Sprachengebet, die Zungenrede und die Auslegung, die gibt es noch. Und die sind nicht vom Tisch, sondern sind da wie hoffentlich alle anderen Gaben auch. Was ist das Sprachengebet? Das ist eine Form, Gott anzubeten, eine zeichenhafte Gabe, eine Gabe, die Paulus hatte, die er schätzte, die auch Glossolali genannt wird und bedeutet, ein Mensch betet in einer Sprache, die er oder sie nicht gelernt hat, die er nicht kennt, die sie nicht kennt, die es vielleicht in einem Teil der Weltgemeinschaft gibt oder vielleicht auch nicht. Es ist eine von Gott geschenkte Sprache, die Menschen befähigt, im Sinne Christi zu beten, für andere einzutreten, im Geist Geheimnisse auszusprechen, vielleicht auch Altbekanntes neu auszudrücken in einer Form, die eigentlich nur Gott versteht. Das ist eine ganz persönliche Gebetssprache zur Ermutigung. Paulus sagt extra, die Leute bauen sich dadurch auf. Also alle, die gerne aufgebaut werden wollen, die das brauchen, streckt euch aus danach. Das ist aber noch nicht alles. Das Sprachengebet, sagt Paulus, dafür gibt's extra auch eine Gabe der Auslegung. Es gibt Leute, und ich denke, er sagt bewusst nicht Gabe der Übersetzung, sondern der Auslegung. Es gibt Leute, die vom Geist Gottes geführt dieses Sprachengebet auslegen können. Wenn das nur eine Gabe wäre, die im eigenen kleinen Kämmerlein praktiziert werden sollte, dann bräuchte es diese Gabe der Auslegung nicht. Wir brauchen also Orte und Formen, wo die Sprachenrede deutlich ausgeübt werden kann, und wir brauchen Leute, die darum beten, dass sie diese Sprache auch auslegen können. Und wir brauchen den Raum dazu. Trachtet nach der Liebe und strebt nach den Geistesgaben. Also setzt euch aktiv dafür ein, tut etwas für diese echte Geistesgabe. Ich denke, das ist nicht irgendwas, was uns einfach passieren wird, sondern das ist was, worauf wir aktiv zugehen müssen. In Sprachen zu beten bedeutet nicht, dass ich jetzt auf einmal in Trance falle und dann rede ich Dinge, von denen ich keine Ahnung habe und ich kann das nicht mehr kontrollieren und ich bin dann nur noch hier vorne und zucke wild rum. Das war meine allergrößte Angst, dass ich dachte, wenn ich, und ich hatte diese Sehnsucht sehr, dass ich dieses Sprachengebet bekomme, durch das Vorbild von manchen Christen, die ich erst in meinem Studium kennengelernt habe, dachte ich, die haben was, das habe ich nicht. Die haben was in ihrem Umgang mit anderen und ich habe festgestellt, die reden in Sprachen, die können das. Das habe ich mir sehr gewünscht, aber meine Furcht war, wenn ich das mache, dann kann ich das nicht mehr kontrollieren. Dann werde ich vielleicht ein bisschen exotisch, vielleicht werde ich ja ausgeschlossen aus meiner Landeskirche, vielleicht. Und ich hatte eine ganze Reihe Bedenken. Ich habe mir das aber sehr gewünscht, habe das Gott gesagt, habe für mich beten lassen und es ist gar nichts passiert. Und ich dachte so, naja gut. Und eines Abends, als ich für mich gebetet habe, höre ich mich auf einmal in einer Sprache singen, wo ich dachte, ach, das weiß ich aber. Es war Spanisch, meine Spanischkenntnisse sind sehr, sehr gering, aber das konnte ich übersetzen. Und ich dachte, ich singe hier gerade Gott, du bist meine große Liebe. Und dann dachte ich, okay, mit dem Inhalt, mit dem kann ich leben. Und ab da dachte ich, gut, was immer die Sprache sein wird, der Inhalt wird okay sein. Und ab da habe ich angefangen, bewusst zu sagen, okay, wenn ich diese Gabe habe, dann bete ich jetzt auch. Und das ist, ja, das ist was ich bewusst einsetzen kann. Und ich kann auch wieder Stopp sagen. Ich werde nicht irgendwie morgens beim Frühstück davon überfallen, sondern ich kann sagen, jetzt möchte ich gerne in meiner Gebetssprache sprechen. Manchmal, wenn ich für andere bete, bin ich nach 2 Sätzen fertig und denke, weiß gar nicht mehr, was ich beten soll, außer Gesundheit, Segen. Und dann benutze ich diese Sprache. Ich benutze sie, um für andere zu beten. Oder manchmal, wenn ich denke, so, jetzt kann ich gar nicht mehr, dann auch. Und es ist was Gott uns gibt, in Einklang mit unserem Verstand. Das schließt sich nicht aus. Der Geist und der Verstand gehören unmittelbar zusammen. Und ich wünsche, dass wir mehr im Geist wachsen und mehr im Verstand. Dass wir unseren von Gott gegebenen Verstand gebrauchen und manchmal auch sagen, also ganz ehrlich, ne? Christine, diese Rede war jetzt ein bisschen lang und du hast dich sehr selbst dargestellt. Rein nach dem Verstand, das sind die Kriterien. Da kannst du dich verbessern, da kannst du üben. Und wenn wir das in Liebe tun, dann wird auch unser Verstand zum Besten der Gemeinde sein. Und der Geist, wir brauchen beides. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und er möchte, dass die Dinge geordnet passieren, Deswegen haben wir auch einen Plan und ich gucke gerade, wie lang die Zeit ist. Gott möchte, dass Dinge geordnet geschehen. Gott ist kein Gott des Chaoses. Ich glaube, Gott ist ein Gott der Kreativität und da wachsen unglaublich viele Dinge und je nach Charaktertyp würden wir schon denken, naja, also, und Gott sagt, nee, das ist noch ordentlich. Und zu anderen, na, also hier ein bisschen die Kreativität wieder in Form und Rahmen gebracht. Und für den Gottesdienst gibt Paulus ganz klare Anweisungen. Sprecht in Sprachen, wenn jemand da ist, der es auslegen kann. Nacheinander, nicht alle wild zusammen. Redet, und das finde ich sehr schön, redet über aktuelle Eindrücke, über prophetische Dinge. Und ich glaube, das ist was, was wir üben müssen und einstudieren und uns den Raum geben und in aller Freiheit uns gegenseitig immer wieder ermutigen, in Liebe darauf hinweisen und auch immer wieder gegenseitig uns der Prüfung unterziehen. Wie kann ich meine Gabe entdecken? Ich habe ein ganz tolles Buch, das gebe ich kurz als Tipp weiter, das von Johannes Reimer, Geistesgaben in der Praxis der Gemeinde. Da sind die Gaben aufgelistet mit praktischen Beispielen, auch das Sprachengebet. Was sind Kennzeichen dafür? Wie könnte ich das in meinem Hauskreis, in meiner Kleingruppe einstudieren? Ich finde, das lohnt sich zu lesen. Es hilft in einer geschützten Gruppe, Gaben auszuprobieren und zu sagen, ja, was wünschst du dir eigentlich oder was denkst du, welche Gabe du von Gott bekommen hast oder welchen Eindruck habe ich? Wir brauchen uns gegenseitig, auch da ist der Leib wirklich hilfreich. Wir brauchen eine Atmosphäre der Liebe und wir brauchen Übung. Wenn ich die Musikinstrumente angucke, die Musiker scheinen alle richtig begabt zu sein und ich vermute auch, die haben ordentlich geübt, um heute Morgen hier auftreten zu können. Auch unsere Geistesgaben brauchen Einübung, Verbesserung, Kontinuität. Ich wünsche euch und uns spannende nächste Tage, wo wir uns fragen, welche Gabe habe ich denn von Gott bekommen? Wo ist der Raum, wo ist die Gruppe, in der ich das einüben kann? Wen kann ich in meinem Umfeld ermutigen, seine Geistesgabe einzusetzen? Und wo brauche ich schlicht mehr Liebe und kann Gott bitten, dass er mir sie schenkt? Ich wünsche euch sehr gute Entdeckungen und Erfahrungen und mehr der Liebe füreinander und voneinander. Amen.